NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Sicherheitslage der jüdischen Gemeinden werde fragiler, hat der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer, kürzlich bei einer Ansprache zum jüdischen Neujahrsfest gesagt. Es sei gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufnehme. Zugleich müsse man bedenken, dass viele Asylbewerber aus Regionen stammten, in denen Kinder zum Hass gegen Juden und Israel erzogen würden. Mit Sorge sehen jüdische Beobachter auch Gewalt gegen arabische Christen und Jesiden in Flüchtlingsheimen. Wer diese Gruppen bedroht, bedroht mit Sicherheit auch Juden, so der naheliegende Gedanke. Max Klingberg ist Nahostexperte bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Seine Organisation unterstützt weltweit Menschen, die verfolgt werden, und hilft Flüchtlingen. Max Klingberg, Sie kümmern sich um einige muslimische Staaten und vor allem um verfolgte Minderheiten im Irak und in Syrien. Müssen Juden sich fürchten vor den Muslimen, die nun zu uns kommen?
Ich denke, dass das sinnvoll ist, zunächst mal darauf zu schauen, wer überhaupt ins Land kommt. Die größte Gruppe der Muslime, die jetzt nach Deutschland kommt, sind Albaner. Man ist so fokussiert auf Syrien und den Irak, aber wenn man genauer hinschaut, die allermeisten Muslime sind aus Albanien, aus dem Kosovo, aus Mazedonien. Und in diesen Regionen ist Antisemitismus nicht verbreitet. Was dort leider ein Problem ist, sind Ressentiments gegen Roma. Da gibt es auch tatsächlich Hass. Aber Übergriffe auf Juden oder Christen ist nicht bekannt von Albanern.
Trotzdem kommen ja viele Syrer und Iraker, also Araber aus Nahost. Da sieht es doch schon anders aus, oder?
Da haben Sie völlig recht. Diese Regionen sind in den letzten Jahren noch viel weiter polarisiert worden, als sie das vorher schon waren. Und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte sieht nicht nur das Problem in möglichen IS-Kämpfern, die hier eingeschleust werden, sondern in Fundamentalismus und Extremismus, den die Menschen auf ihrem Weg nach Europa einfach mitbringen. Diese Menschen sind da aufgewachsen, sozialisiert, und sie bringen logischerweise Ressentiments und Vorurteile mit. Und dazu gehört natürlich nicht bei allen, aber sicherlich bei einem erheblichen Teil auch Antisemitismus.
Wie erfahren Sie das? Wie haben Sie damit zu tun?
Die IGFM hat eine Reihe von Ehrenamtlichen, die in der Flüchtlingsbetreuung mit aktiv sind. Dazu gehören Orientalisten, Islamwissenschaftler, neben natürlich vielen normalen Leuten. Aber gerade diejenigen, die auch Arabisch sprechen, sind oft ziemlich nah dran an den Flüchtlingen. Sie betreuen sie bei Problemen mit Ärzten, mit Behörden und vielem anderen und erfahren dann auch viel über die Geisteshaltung. Und manches, was die Ehrenamtlichen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte erleben, ist erschütternd. Es gibt eine Menge Hass, unterschwelliger Hass gegen Juden, der aber nur so zuweilen vortritt, zum Beispiel in Verbindung mit Schmähungen gegen andere Gruppen. Also verbreitet ist Hass von Sunniten gegen Schiiten. Und dann hört man so Aussagen wie zum Beispiel, dass die Schiiten noch schlimmer sind als Abgefallene oder Juden. Und wenn man diese Statements hört und diese Haltung, dann macht man sich Sorgen.
Abgefallene sind die, die vom Islam übergetreten sind zu einer anderen Religion oder Atheisten geworden sind.
Genau. Es sind zahlenmäßig relativ wenige, aber diese Flüchtlinge leben gefährlich. Sie versuchen nicht entdeckt zu werden, denn wenn sie entdeckt werden, dann können sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie gemobbt, bedroht und wahrscheinlich auch körperlich angegriffen werden.
In den Flüchtlingsheimen.
In den Flüchtlingsheimen. Wenn wir uns angucken, welche Unterstützung islamistische Gruppen im Vorderen Orient haben, dann können wir davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Flüchtlinge, die hier jetzt ankommen, auf einer ähnlichen Linie denken wie zum Beispiel die Moslembruderschaft.
Und die Moslembruderschaft ist sehr, sehr antisemitisch. Herr Klingberg, angesichts dieser Diagnose, was sollen wir denn jetzt tun?
Die IGFM ist der Überzeugung, dass die Bundesregierung und auch alle anderen, die da mithelfen können, aktiv werden müssen. Wenn wir die Flüchtlinge sich selbst überlassen, lösen wir nicht nur kein Problem, sondern alle Probleme werden sich weiter verschärfen. Wir müssen den Ankommenden klar machen, dass es hier eine freie, liberale Gesellschaft gibt und eine rote Linie. Und diese rote Linie sind Menschenrechte. Und wir müssen unterstützen, dass es eine Leitkultur der Menschenrechte gibt. Und zwar, indem wir zum Beispiel in den Sprachen der Ankommenden das vermitteln. So weit und so schnell und so umfänglich wie möglich.
Das war Max Klingberg, Nahostexperte bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Wir stellen gleich eine Ausstellung in Hannover vor, die Dokumente aus den ersten Jahren jüdischen Lebens nach der Shoah zeigt, unter dem Titel »Nach der Befreiung«. Im Anschluss wird Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat an die muslimischen Verbände und Gemeinden appelliert, darauf zu achten, dass in ihren Moscheen Werte vermittelt werden, die in Deutschland als Grundvoraussetzung des gemeinsamen Lebens gelten. Er befürchte, dass es im Zuge des Zustroms von Flüchtlingen einen zunehmenden muslimischen Antisemitismus in der Bundesrepublik geben könne. Wenn einem Menschen 30 Jahre lang erzählt werde, dass Juden schlecht seien, dann habe er das nach einer gefährlichen Flucht nicht plötzlich vergessen, sagte Schuster. Zugleich sei er schockiert über Anschläge auf deutsche Flüchtlingsunterkünfte. Es sei eine Pflicht, Schutzsuchenden zu helfen. Es sei aber auch aus Sicherheitsgründen wichtig, Flüchtlinge an den Grenzen zu registrieren, damit etwa Islamisten entdeckt würden. Zehntausende gläubige Juden haben am Mittwoch zum Laubhüttenfest an der Klagemauer in Jerusalem gebetet. Das einwöchige Wallfahrtsfest erinnert an die biblische Wüstenwanderung des Volkes Israel. In vielen bundesdeutschen Städten bauten Juden in Gärten, auf Balkonen und bei den Gemeindezentren Laubhütten auf. Immer häufiger werden Jugendliche in sozialen Netzwerken zu Gewalt gegen Flüchtlinge, Muslime, Juden oder Homosexuelle angestachelt. Die Zahl rechtsextremer Webangebote sei im vergangenen Jahr auf fast 6.200 gestiegen, warnt das staatlich geförderte Zentrum Jugendschutz.net in seinem soeben veröffentlichten Bericht »Rechtsextremismus online«. Facebook, YouTube, Twitter und Instagram würden demnach zur Verbreitung extremistischer Propaganda genutzt. Der beste Schutz sei daher der direkte Kontakt zu den großen Plattformbetreibern, erklärte Jugendschutz.net. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel in New York zu, sein Unternehmen wolle rassistische Kommentare im Netz schärfer kontrollieren. In Warschau wurde heute des 75. Jahrestages der Einrichtung des jüdischen Ghettos gedacht. Am 2. Oktober 1940 ordnete der deutsche Gouverneur der Stadt an, dass die jüdische Bevölkerung aus Warschau und Umgebung binnen 6 Wochen in ein besonderes Sperrgebiet umzuziehen habe. Das Areal in der Altstadt riegelten die Besatzer mit einer 3 Meter hohen Mauer ab. Fast 100.000 Juden starben an Hunger und Seuchen. Nur wenige entgingen der Deportation in die Vernichtungslager. Der jüdische Weltkongress hat Saudi-Arabien sein Beileid zur Tragödie bei der Mekka-Wallfahrt bekundet. Wir sind mit ihnen verbunden in der Trauer um die Seelen hunderter Pilger, die nicht zu ihren Familien zurückkehren werden, schrieb der Präsident der Organisation, Ronald S. Lauder, an den saudischen König Salman. Das Schreiben schließt mit dem Wunsch, Muslime, Juden und Christen mögen ihren gemeinsamen Gott mit Liebe und in Frieden verehren. Bei einer Massenpanik waren vergangene Woche in Mina bei Mekka nach offiziellen saudischen Angaben 769 Menschen ums Leben gekommen und 934 verletzt worden. Soweit die Meldungen.
Wo sollten Juden und Polen hin, die nach dem Krieg aus den KZs kamen oder als Flüchtlinge gestrandet waren? Nach 1945 gab es in den westlichen Besatzungszonen einige hundert Lager für diese sogenannten Displaced Persons, kurz DPs, was frei übersetzt Heimatvertriebene bedeutet. Allein im DP-Camp Bergen-Belsen lebten 10.000 Polen und bis zu 15.000 Juden. Unter dem Motto »Nach der Befreiung« zeigt die Villa Seligmann in Hannover eine bemerkenswerte Sammlung von Dokumenten aus den Camps. Sie wurde in dieser Woche eröffnet im Rahmen der Herbsttage der jüdischen Musik. Michael Hollenbach hat sie gesehen.
Zeichnungen, religiöse Schriften, Augenzeugenberichte und Schulbücher. Die Bandbreite der Exponate ist groß und beeindruckend. In 4 Räumen wird vor allem das kulturelle Leben in den DP-Camps dokumentiert. So erfährt man anhand eines Leihstempels in einem Buch, dass die ehemalige SS-Kaserne München zum Auffanglager für Überlebende des Holocaust wurde. Allein in der Kaserne Bergen-Belsen, nur 2 Kilometer vom ehemaligen KZ entfernt, lebten bis zu 12.000 dieser Displaced Persons. Für die jüdischen DPs wurde das religiöse Leben schnell zum Identifikationspunkt, sagt Heiko Jakobs, Geschäftsführer der Villa Seligmann.
Also es hat nur wenige Tage gedauert, dann ist der erste Gottesdienst gewesen in Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Die Ausstellung zeigt die Renaissance des religiösen Lebens.
Dann sehen wir hier den Höhepunkt, der Talmud in 19 Bänden, über einen Meter breit in der Gesamtheit und besonders mit einem sehr schönen Titelbild, wo unten halt ein Bild aus den Konzentrationslagern zu sehen ist und oben das himmlische Jerusalem. Das ist sozusagen der Höhepunkt der DP-Druckkultur und auch das Schönste und Hochwertigste, was damals gemacht wurde.
Dieser sogenannte Survivor-Talmud wurde in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt.
Man sollte meinen, da gibt es eigentlich andere Probleme,
sagt der wissenschaftliche Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Thomas Rahl.
Aber das war auch den Nicht-Religiösen ein wichtiges Anliegen, die ganze Bandbreite jüdischen Lebens, auch jüdisch-religiösen Lebens, wieder möglich zu machen. Weil eben jüdisches Religiosität im Judentum natürlich eine andere Bedeutung auch noch hat. Sie hat eben auch eine kulturelle Bedeutung.
Und das Religiöse ist im Judentum immer musikalisch, meint der Musiker Andor Ischak, Präsident der Sigmund-Seligmann-Stiftung.
Die Juden können nicht ohne Musik beten. Musik ist ein imaginärer Teil des Gebetes. In dem Augenblick, wenn ein Jude anfängt zu beten, dann fängt er an zu singen. Es geht nicht anders. Was ist die erste Aufgabe nach der Befreiung? Was machen Juden im DP-Camp? Drucken Gebetbücher, drucken Noten, damit das synagogale Leben endlich mal losgehen kann.
Die Exponate der Ausstellung sind Leihgaben der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek. Deren Direktor Georg Ruppelt hat in den vergangenen Jahren rund 350 DP-Drucke erworben. Zeugnisse des kulturellen Lebens aus den ersten Jahren nach dem Holocaust, als rund 200.000 Juden in den Camps auf die Ausreise nach Israel oder Übersee warteten.
Man wollte Lehrbücher haben, man wollte Texte haben, es wurde Theater gespielt, man wollte Noten haben. Denn es gab sofort Orchester, die sich zusammenfanden. Also ein unglaublicher Bildungs- und Kultur- und Lesehunger, der sich da in diesen Drucken ausdrückt. Und deswegen sind diese Drucke für die Zeitgeschichte, aber auch für unsere Gegenwart von so eminenter Bedeutung.
Rund ein Fünftel der Bilder und Texte hält das eben noch erlebte Grauen in den KZs fest, erläutert Heiko Jacobs, Geschäftsführer der Villa Seligmann.
Und das sind natürlich die wertvollsten, weil diese gehören zu den ersten Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden, die aufgezeichnet wurden.
Aufgeschrieben und skizziert unmittelbar nach Kriegsende in den DP-Camps. Die Bilder, die schonungslos Leben und Sterben in den KZs dokumentieren, zeigen die Kuratoren mit Rücksicht auf Besucher in separaten Kammern.
Wir haben hier in der ersten Kammer Zeichnungen, die auf den ersten Blick aussehen wie Comiczeichnungen. Die sind ganz fantastisch und zeigen halt den Lebenslauf eines Menschen, der Auschwitz überstanden hat, von der Gefangennahme bis zur Befreiung, mit der ganzen Verzweiflung dessen, was er dort sieht und erlebt, aber in ungeheuer würdevollen Zeichnungen, mit ganz wenigen Strichen qualitativ wahnsinnig hochwertig sind.
Die Ausstellung nach der Befreiung, Dokumente aus jüdischen Displaced Persons Camps, ist immer eine Stunde vor Veranstaltungen in der Villa Seligmann in Hannover zu sehen. Michael Hollenbach stellte sie vor. Den nächsten Vortrag können Sie am Montag hören. Ab 19.30 Uhr geht es um Musik in den DP-Camps. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almekias Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Moses hatte auf dem Berg Sinai die zwei Gesetzestafeln von Gott empfangen. Sie waren vom Ewigen selbst geschrieben. Doch als Mose sein Volk um das goldene Kalb tanzen sah, ereilte ihn der Zorn. Am Fuße des Berges angekommen, warf er die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie. In unserem heutigen Abschnitt hören wir nun, und der Ewige sprach zu Mose, behaue zwei steinerne Tafeln, so wie die ersten waren. Ein Midrasch vertieft in seinen Ausführungen diese Erzählung. Er erklärt, die ersten Gesetzestafeln waren von Gott persönlich geschrieben und dem Menschen gezielt als Geschenk zugedacht. Jedoch war es ihnen nicht lange vergönnt, in unserer materiellen Welt zu überleben. Zudem wurden sie im Rahmen eines höchst eindrücklichen Szenarios, beim Blasen des Schofars, bei Feuer und Rauch vom Volk in Empfang genommen. Im Gegensatz dazu ereignete sich die Übergabe der zweiten Bundestafeln in einem ausgesprochen bescheidenen Rahmen. und von ihrer Niederschrift wird ausdrücklich berichtet: Und Mose schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Hier ist nicht mehr Gott der Autor, sondern nur ein Mensch. Mit ihrer Herstellung ergeht an Mose zugleich der Auftrag, sie dem Volk durch Erklärung und Belehrung nahezubringen. Herstellung und Übergabe der erneuerten Bundestafeln ereignen sich also auf einer viel tiefer angesiedelten Ebene. Und gerade dieser Umstand ist es, der uns ihr Inkraftstehen bis heute erklärt. Diese 2. Tafeln stellen den Ursprung der mündlichen Tora dar, die die schriftliche Tora erklärt und ergänzt. Durch diese mündliche Auslegung ist der Glaube des Volkes Israel entstanden. In dieser Tradition kommt es für den Juden von Generation zu Generation zur Akzeptanz der göttlichen Weisungen, nimmt er das Joch der Gebote auf sich. Auch wenn es häufig in unserer Praxis nicht danach aussieht, so ist doch die mündliche Tora dazu da, den Status der schriftlichen Tora zu erhalten und zu festigen. Im Zusammenhang mit der Herstellung und Übergabe der 2. Tafeln lautet Gottes Urteil: Es gibt nichts Besseres als Bescheidenheit. Wie einen Kommentar dazu hören wir den Propheten Micha sprechen: Was fordert der Ewige von dir, als aufrecht zu halten, Liebe zu üben und demütig zu wandeln vor deinem Gott? Es geht also für den Menschen darum, in der Praxis seines Lebens die Mitzvot zu befolgen, das Joch des Himmels zu akzeptieren und dadurch Gott zu erkennen. Das Ausführen der Gebote erleuchtet dem Menschen das Wesen, die Größe Gottes.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.